Wir haben alle Löcher in uns, die kann nur Jesus füllen. Ich bin endlich ein glücklicher Mensch. Ich stehe für Liebe. Dies sind die Worte von diesem Kollegen hier. Das ist Kevin Prince Boateng. Wer kennt diesen Menschen? Einmal Hand hoch. Das sind schon mal mehr als von vor 2 Wochen. Für die, die es nicht wissen, Kevin Prince Boateng, das ist ein ehemaliger Fußballspieler. Der war sogar sehr erfolgreich. Der hat für viele große Fußballteams gespielt. Ich meine, für Mailand hat er gespielt, für Frankfurt. Für wen hat er noch gespielt? Hertha BSC, ne, ganz große Teams. Irgendwo im Ausland, noch in Spanien hat er gespielt. Also ein richtig bekannter Mensch. Ne? Je nachdem natürlich, ob man die Interessen für Fußball übrig hat. Aber er war wirklich erfolgreich. Der war bekannt, der hatte viel Talent. Er ist in Berlin geboren, war eigentlich so ein richtiger Straßenjunge. Der kam von der Straße, hat auf dem Bolzplatz, wenn wir sagen, gekickt und hat es irgendwann geschafft, einfach ganz nach oben zu kommen in seiner Fußballkarriere und hat vor, keine Ahnung, bestimmt vor Millionen von Menschen mit Übertragung gespielt. Also war ein ganz erfolgreicher Sportler. Und er war noch dafür bekannt, dass er ein sehr prunkvolles Leben gelebt hat. Der hat nicht davor Halt gemacht, große Partys zu veranstalten. Der hat viel Wert gelegt auf große Häuser. Der hat viel Wert gelegt auf Autos und hat trotzdem immer mal wieder sagen lassen von sich aus, dass diese ganzen Dinge ihn im Endeffekt gar nicht erfüllt haben. Er spricht auch manchmal oder hat von Depressionen gesprochen, von Zeiten, wo er sich teilweise eine Woche zu Hause eingesperrt hat und hat so auf einmal ein ganz anderes Leben gelebt. Das war so die Doppelseite von diesem Erfolg, von diesem Ruhm. Und vor 2 Wochen habe ich tatsächlich erfahren, dass dieser Kollege, ne, der da ein bisschen gefährlich aussieht, tatsächlich mit Jesus Christus lebt. Der hat sich vor 8 Monaten bekehrt. Und ich muss zugeben, ich fand das richtig ermutigend. Ich fand das richtig schön, dass irgendwie solche bekannten Leute, die irgendwie auch im Fernsehen zu sehen sind, nicht mehr dafür bekannt sind, Fußball zu spielen. Nebenbei, der war auch sehr, für mich persönlich sehr unsympathisch. Das war so ein richtig dreckiger Spieler. Ne? Aber auf einmal ist er dafür bekannt, Jesus Christus zu proklamieren im Fernsehen. Es gibt Interviews von ihm, wo er wirklich davon erzählt, dass er Freude in Christus gefunden hat. Es gab einen Moment nach seinem Karriereende, dass er in Australien, in Sydney war, dort in einem Gottesdienst war. Und er meinte, es ist über mich gekommen. Ich habe den Heiligen Geist gespürt. Ich lebe jetzt mit Christus. Ich lebe jetzt ein neues Leben. Und das finde ich so besonders, dass Menschen wie er auf einmal vorne stehen, vor Kameras, vor Fernsehen und nicht mehr dieses glamouröse Leben leben oder davon berichten, sondern er berichtet auf einmal von unserem Jesus Christus. Und eines Tages kam er nach Hause zu seiner Mutter und hat davon erzählt, ja Mama, ich lebe jetzt mit Christus, ich lebe ein neues Leben. Dieses alte Leben, das gehört der Vergangenheit an. Und die Mutter hat nichts anderes gesagt, außer, ja Kevin, mein Sohn, du bist nun zu Hause. Ja, finde ich sehr, sehr bewegend tatsächlich. Natürlich will ich jetzt hier keinen Menschen hochtrachten, nur weil er irgendwo dafür bekannt war, erfolgreich Fußball zu spielen. Aber ich glaube, es ist immer sehr, sehr ermutigend, wenn man so in der Öffentlichkeit davon mitbekommt, okay, ey, es gibt Menschen, die auch vor Kameras von Christus für Christus einstehen. Und dann ist es, glaube ich, umso mehr irgendwie so ein Gänsehautmoment, wenn auf einmal diese Worte zu einem auch kommen. Kevin, du bist nun zu Hause. Und in diesem Sinne wollen wir auch heute ins Wort Gottes schauen. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon vielleicht erahnen kann, worüber wir heute sprechen wollen, was wir heute uns betrachten wollen in dem Wort Gottes. Es ist, erahnt der eine oder andere das? Nee, ne? Okay, sehr gut. Dann kann ich den Spannungsbogen noch höher halten. Das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Dieses Gleichnis, das hat man schon rauf und runter gehört und eigentlich kennt man ja die Botschaft dahinter. Es geht darum, dass sein Sohn weggegangen ist und Mist gemacht hat und wieder zurückgekehrt ist zu seinem Vater. Es ist so schließlich irgendwo auch das Gleichnis schlechthin, was wir schon kennen von klein auf. David, das hast du bestimmt sogar früher in der Kinderschule, ne, gehört. Ne? Also daran erinnerst du dich bestimmt noch. Und dennoch muss ich gestehen, als ich mich mal wieder mit diesem Text beschäftigt habe, da steckt doch viel mehr hinter, als ich es erkannt habe. Es geht nicht nur um diesen einen verlorenen Sohn, sondern Jesus berichtet in diesem Abschnitt von 2 Söhnen. Und ich glaube, dieser zweite Sohn, der bekommt manchmal ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit. Und ich glaube, auch in diesem Sinne konnte ich dieses Gleichnis für mich wieder voll neu erkennen, kann nicht einfach mehr so salopp sagen, ja, dieses Gleichnis, das kennt man schon. Nein, das ist nochmal voll besonders für mich geworden. Und ich glaube, dieses Gleichnis sagt uns doch nochmal mehr aus, als wir es immer wieder so denken. Und wir wollen uns das Gleichnis anschauen. Und bevor wir uns dieses Gleichnis auch anschauen, will ich nochmal vielleicht kurz erzählen, worum es im Vorfeld darum geht, warum Jesus erst dieses Gleichnis erzählt hat. Ganz am Anfang in Lukas 15 lesen wir, dass Jesus mit Sündern, mit Zöllnern Zeit verbracht hat. Und Jesus pflegte mit diesen Menschen Gemeinschaft. Und da lese ich einmal kurz vor, Lukas 15, die Verse 1 bis 2. Das ist nicht das, was hier steht. Ich schlage das kurz auf. Lukas 15, Vers 1 bis 2. Warum Jesus überhaupt mit solchen Menschen Zeit verbracht hat. Lukas 15. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihm. Dieses Verhalten, was Jesus fabriziert hat in diesem Text, das zeugt davon, dass Jesus nicht nur mit den Reichen und mit den Schönen Zeit verbringt, sondern er geht bewusst zu den Sündern, zu diesen Randgruppen, zu diesen Menschen, die vielleicht nicht in der Gesellschaft so angesehen sind. Und er will ganz unverborgen mit diesen Menschen Zeit verbringen. Wir lesen, dass vielleicht auch Zöllner oder andere Sünder, Prostituierten oder sowas, so der Abschaum der Gesellschaft sind. Also sie sind irgendwo eine Randgruppe. Und Jesus macht keinen Halt. Wir lesen in mehreren Situationen, auch in Matthäus 9 zum Beispiel, dass Jesus zu dem Zöllner Matthäus ins Haus reingeht, um mit ihm Zeit zu verbringen. Und auch dort kommen wieder die Pharisäer, die Schriftgelehrten und sagen nur, wie kann so ein Mensch mit solch unedlen Menschen Zeit verbringen? Aber auch bei dieser Begebenheit erkennen wir dahinter, dass dieser Zöllner auch irgendwann zum Jünger Jesu wurde. Also wenn Jesus Menschen begegnet ist, dann hatte das immer einen Einfluss. Und das war dann egal, ob die Menschen um ihn herum, ob die Pharisäer, ob die Schriftgelehrten, ob diese geistliche Elite was dazu gesagt hat. Jesus hat darauf kein Wort genommen. Das war unbedeutend für ihn. Jesus hat also bewusst Zeit mit dem Abschaum der Gesellschaft Zeit verbracht. Und das war so die Aufgabe von Jesus. Das war das, warum Jesus Menschen begegnet ist. Und Jesus entgegnet den Pharisäern, als sie zu ihm sagen, warum verbringst du mit dem Abschaum der Gesellschaft Zeit, entgegnet Jesus diesen Pharisäern mit drei Gleichnissen. Zum einen erzählt er das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dann noch vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme. Und ich glaube, damit will Jesus diesen Pharisäern aufzeigen, okay, worum geht's wirklich im Leben? Aber die Menschen sehen immer noch nur dieses Unedle an den Menschen und sagen nach wie vor, ey, du kannst mit solchen Menschen nicht Zeit verbringen. Das sind Sünder. Meine Predigt habe ich den Namen gegeben, die beiden verlorenen Söhne. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, es geht nicht nur um diesen einen Sohn, der eins von seinem Vater weggegangen ist, sondern es gibt noch diesen anderen Sohn. Und wir wollen uns trotzdem nochmal diese beiden Söhne betrachten, was es wirklich heißt, zum Vater zurückzukommen, aber auch vielleicht ein Stück weit, okay, was heißt es, wenn ich immer beim Vater gewesen war? Der erste Sohn, den gab ich dem Namen der äußerlich gefangene Sohn. Es wird deutlich, dass dieser Sohn auf der Suche nach Glück war. Er geht raus in die Welt und will nicht mehr bei seinem Vater leben. Wir lesen gleich den Text gemeinsam. Und er sucht nach Glück, er sucht nach Freiheit, er will seine eigene Lust befriedigen. Er sucht die Reize der Welt, er trachtet nach dem, was die Welt bietet. Und ich glaube, wir kennen vielleicht alle ein Stück weit diese Reize. Und dieser Sohn, der hat es so weit ausgereizt, dass er von seinem Vater weggegangen ist. Wir lesen einmal die Verse Lukas 15, 11 bis 14. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Doch er fing an, Mangel zu leiden. Ich fasse nochmal diese Geschichte zusammen. Wie mir ein Sohn, wahrscheinlich irgend so ein kleiner Rotzbengel, der zu seinem Vater geht und sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Das, was mir zusteht. Und wenn man ein bisschen näher darüber überlegt, okay, was heißt es, ein Erbe abzugeben, dann spricht man vielleicht auch ein Stück weit davon, okay, Vater, am liebsten wäre es, wenn du tot bist, damit ich das Erbe bekomme, was mir zufällt. Also indirekt kann man vielleicht auch sagen, hat der Sohn seinen Vater den Tod gewünscht. Und ich glaube, dies war eine Ohrfeige für seinen Vater. Ne? Dies war eine richtige Ohrfeige. So geht man nicht mit seinen Eltern um. Aber der Vater ist dieser herzlosen Bitte entgegengegangen. Er hat gesagt, okay, mein Junge, nimm das Geld und mit meinen Worten, mach, was du willst. Geh deinem Herzen nach. Der Vater geht der Bitte entgegen und zahlt das Erbe aus. Der Vater lässt den Sohn also in seinem freien Willen ziehen. Und ich glaube, auch dieses Verhältnis steht manchmal sinnbildlich für unser Leben. Ja, der freie Wille des Menschen. Wir Menschen haben einen freien Willen und dennoch entscheiden wir uns auch ganz oft, vielleicht auch so wie dieser Sohn, okay, das zu suchen, was uns vielleicht gut tut. Diese Erfüllung, so dieses Streben nach Glück, diese Freiheit, die Lüste der Welt. Ich glaube, der Sohn ist oftmals so wie wir, auch wenn dieser Sohn vielleicht für ein Sohn steht, der ungläubig ist, ne, im übertragenen Sinne, kann man, glaube ich, auch viele Parallelen zu uns erkennen. Vielleicht sind wir auch manchmal auf der Suche nach Freiheit. Vielleicht wollen wir einfach die Lüste der Welt auch mal schmecken oder ausprobieren. Und ich glaube, das ist oftmals wie bei dem Sohn auch bei uns der Fall. Und ich glaube, auch im gleichen Sinne haben wir auch unserem Vater im Himmel schon mal eine geistliche Ohrfeige verpasst. Ich denke, wir können sehr viel von diesem Sohn lernen. Und ich will es ihm gar nicht so übel nehmen. Was bietet die Welt? Die Welt bietet viele Reize und viele Menschen laufen eben nach. Und so ist es eben so diese Gefahr, was die Welt bietet. Äußerlich sieht es vielleicht schön aus, aber innerlich zerreißt es den Menschen nur mehr und mehr. Und wir betrachten weiter das Verhalten von dem Sohn. Er sucht die Freiheit der Welt. Er will sein Leben ausgiebig leben. Es steht geschrieben, dass er in ein fremdes Land gereist ist. Ich glaube, auch manche Ausleger sprechen davon, okay, er sucht einfach nur die Freiheit. Ein fremdes Land, das war so ein Begriff zur damaligen Zeit für Freiheit. In Vers 13 lesen wir, dass er sein ganzes Vermögen verschleudert hat. Er lebte ein unmoralisches Leben. Er lebte ausgiebig Partys, auch mit Frauen lesen wir. Er hat sein Geld verschleudert, ähnlich vielleicht wie der Fußballspieler vom Anfang, nur dass er sich keine Autos kaufen konnte, aber er hat sein Leben ausgiebig gelebt und hat so dieses ganze Erbe verschleudert. Er stand quasi bei Null. Und das Interessante dabei ist, dass dieses Verhalten sich irgendwann rächt. Von diesem Verhalten, was er fabriziert hat, davon muss er irgendwann selber Tribut zahlen. Wir lesen nämlich weiter, dass sich eine Hungersnot irgendwann in diesem Land ausbreitet, dort, wo er Zeit verbracht hat. Und er stand quasi bei Null. Wahrscheinlich haben ihn seine Freunde, seine Bekannten verlassen. Er hat kein Geld mehr. Okay, mit den Menschen können wir nichts mehr anfangen. Er musste sich demütigen. Er ging aufs Feld und musste auf die Schweine aufpassen. Er musste praktisch arbeiten. Er war der König für einen Moment und ist auf einmal der dreckigste Sklave, der dreckigste Diener und muss auf Schweine aufpassen. Das Interessante ist, die Situation ist sogar so schwierig für ihn, er begehrt sogar, dieses Futter der Schweine zu essen. So tief ist er gesunken. Und man liest Gott sei Dank weiter in diesem Text, dass es dabei nicht bleibt. Er reflektiert sein Leben. Er sieht, okay, all den Mist, den ich fabriziert habe. Wie ging es mir eigentlich bei meinem Vater? Ich war der Sohn eines Vaters, der wohlhabend war. Und selbst die Sklaven, die Diener von meinem Vater, die mussten nicht mal Mangel leiden. Ich war der Sohn, ich hatte alles. Aber selbst den Sklaven bei meinem Vater, denen ging es so gut. Und so hat er sich beschlossen, wieder zurück zu seinem Vater zu gehen. Die Sklaven bei seinem Vater, die lebten im Überfluss. Die hatten sogar Brot und er muss hier bei den Schweinen sein. Und so kommen wir nun zu dem Herzstück von diesem Text, zu der Situation, wo der Sohn zu seinem Vater zurückkehrt. Ich lese einmal weitere Verse vor aus Lukas 15, die Verse 20 bis 24. Das funktioniert. Wunderbar. Lukas 15, die Verse 25. Genau, Dankeschön, bis 32. Nee, bis 24, tut mir leid. Irgendwie ist hier was durcheinander mit meiner Folie. Tut mir leid. So, Verse 20 bis 24. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief ihm entgegen um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und von dir, und ich bin's nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinem Knechten, bring das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seinen Finger, an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist Evangelium pur. Ein Vater, der seinen Sohn hat ziehen lassen, aber auch ein Vater, der mit offenen Armen steht und diesen Sohn empfängt. Wenn wir uns nochmal daran zurückerinnern, dieser Sohn hat seinen Vater quasi geohrfeigt. Und auch in unserem Leben, wie oft haben wir, wie gesagt, unserem himmlischen Vater schon geohrfeigt oder unseren Mitmenschen mit unserem Verhalten oder aber auch uns selbst. Aber dieser Vater, der vergibt seinem Sohn. Er sieht das bußfertige Herz. Er sieht, dass sein Sohn wirklich im Dreck gelebt hat und kauft es ihm ab. Okay, er hat Dreck in seinem Leben gefressen, aber ich will ihn wieder zu mir nehmen. Ich will ihm wieder diese Perspektive geben, die er bei mir davor hatte. Und so will ich auch dich vielleicht ermutigen. Ich weiß nicht, ob du hier heute sitzt, schon bewusst mit Jesus lebst oder nicht. Mach auch keinen Halt davor. Auch dieser Vater, dieser Gott steht mit offenen Händen da und nimmt heutzutage uns Menschen noch auf. Und dieser Vater, der nimmt ihn nicht nur sogar auf, sondern er veranstaltet eine große Feier. Er macht gar keinen Halt davor. Wir lesen von einem Kalb, was geschlachtet wird. Wir lesen von einem Ring am Finger, von Schuhen, von Kleidung. Und dieser Vater überströmt ihn einfach nur mit Gaben, mit gutem Ding, die er haben kann. Und Gott ist dadurch auch bereit, Menschen wieder aufzunehmen. Gott ist bereit, trotz Enttäuschung, trotz unserer Ohrfeigen, die wir anderen Menschen verpassen oder auch Gott selbst, uns wieder aufzunehmen. Das Interessante ist, dieser Sohn, der hat nicht nur Vergebung empfangen, er hat sogar die Schätze und die Reichtümer von seinem Vater wieder empfangen. Der Vater hat sie ihm nicht vorenthalten. Er konnte Teilhaber werden an seinen Reichtümern. Und so kommen wir jetzt aber nochmal zum zweiten Abschnitt, zu diesem anderen Sohn. Und meiner Meinung nach ist der sogar mittlerweile für mich der interessantere Sohn. Wir lesen einmal die weiteren Verse aus Lukas 15, 25 bis 32. Diesem Sohn habe ich den Namen gegeben, der in sich gefangene Sohn. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen Knecht herbei und erkundigte sich, was das sei. Er sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht heimgehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er beantwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock. Okay, ich muss doch von der Bibel lesen. Ich dachte, ich könnte es so lesen. Lukas 15, Vers 32. Er sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu ihm, zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben. Damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Wir kommen zu diesem zweiten Sohn. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, reagiert der ältere Sohn, dieser in sich gefangene Sohn, eigentlich ganz normal. Er hat ein Gefühl für Ungerechtigkeit. Er sieht, okay, das Verhalten von seinem kleinen Bruder, der sein Leben ausgiebig gelebt hat, der das Geld verschleudert hat, der ungehorsam war, der sogar das Geld, wie der andere Sohn es gesagt hat, mit Prostituierten vergeudet hat. Und eigentlich das ein ganz normales Verhalten von ihm, ganz menschlich. Der ältere Sohn freut sich nicht für seinen jüngeren Bruder. Und ich glaube, dieser ältere Sohn, der weist ganz viele Parallelen zu uns auf. Wir lesen im Text, dass der Vater nach draußen gegangen ist zu seinem Sohn. Also auch hier können wir wieder erkennen, okay, Gott sucht die Initiative. Gott sucht den Menschen. Und er fragt ihn, warum bist du nicht bei der Feier? Und der Vater sagt zu ihm, dein totgeglaubter Bruder, die Knechte, der ist wieder lebendig geworden. Komm doch rein, feier doch mit uns. Ja, aber der ältere Sohn, der war außer sich und er wollte seinem Vater was vormachen. Zum einen erzählt er ganz moralisch auf, okay, Vater, ich war immer bei dir. Ich war immer treu und gerecht. Ich habe immer alles gemacht, was du von mir verlangt hast. Ich habe die Gesetze eingehalten, ich habe nie irgendwas übertreten. Und er war täglich auf dem Feld, um zu dienen. Also wirklich so ein richtiger Vorzeigejunge. Ganz anders als der andere, als der Jüngere. Und des Weiteren berichtet er nochmal von dem Verhalten seines Bruders und zählt auf, was er alles Schlimmes gemacht hat. Wie kann man ihm einfach wieder diese Hand reichen? Wie kannst du das alles für ihn veranstalten? Das ist komplett ungerecht. Und genau da kommen wir zu dieser neuen Erkenntnis, auch für mich persönlich, dass, glaube ich, dieser in sich gefangene Sohn sehr viele Parallelen zu uns Gläubige vielleicht auch aufweist. Ich meine, wenn ich so in mein Leben schaue, okay, ich bin vielleicht auch so dieser Sohn, der schon immer bei seinem Vater war, der aus dem christlichen Elternhaus kam, der immer in der Gemeinde war, der alles gemacht hat, was von ihm verlangt wurde und somit einfach selbstgerecht wurde. Ich habe das gemacht, was von mir gesagt wurde und ich dachte äußerlich, okay, ich bin ein guter Mensch. Und ich glaube auch, dieser ältere Sohn, der ist ein gutes Beispiel dafür für uns, die wir vielleicht immer beim Vater gelebt haben, aber wirklich die Tiefe und die Liebe und die Reichtümer des Vaters nie wirklich von ganzem Herzen erkannt haben. Ich ging immer zur Gemeinde und habe alle Veranstaltungen besucht. Dieser Sohn, der war immer auf dem Feld und hat alles gemacht, was von ihm verlangt wurde. Ich musste nie Mangel leiden und hatte immer Teilhabe an der Fülle der himmlischen Reichtümer, wie auch der Sohn. Der war immer beim Vater und hatte eigentlich immer alles, was er bräuchte. Wie oft vergessen wir Christen vielleicht auch all die Fülle, die wir als Kinder Gottes haben? Okay, wir haben den Heiligen Geist. Wir gehen in eine Gemeinde. Wir leben in guter Gemeinschaft. Aber ich glaube, oftmals sind das Dinge, die wir einfach als selbstverständlich erachten. Und wie oft sind wir auch kalt bei unserem Nächsten, wenn wir erfahren, okay, der eine oder andere hat sich vielleicht bekehrt. Oftmals haben wir gar keine Freude mehr dafür, weil wir so selbstgerecht sind, weil wir so wirklich so diese Tiefe dahinter vergessen. Wie oft freuen wir uns von unserem Nächsten, wenn er zu Jesus gekommen ist. Wir lesen in der Bibel, dass der Himmel sich freut. Aber wir hören vielleicht von dem einen oder anderen, ja, der oder der hat sich bekehrt. Ja, schön, wunderbar. Ich glaube auch hier der Sohn, der hat so diese fehlende Liebe. Ihm fehlt diese Liebe, so wirklich so diesen Rettersinn zu haben. Er war gefangen in seiner eigenen Selbstgerechtigkeit und konnte die Fülle nicht erkennen, in der er gelebt hat. Warren Wiersbe, ein bekannter Theologe, hat geschrieben, dieser Sohn, er steht bis zum Kinn im Wasser und ist dennoch dürstig. Mit anderen Worten, er besaß eigentlich alles und hatte irgendwie trotzdem immer noch nicht genug. Und so will ich dich nochmal ermutigen, wirklich in dein Leben zu schauen, all diese Dinge, die ich vorhin auferzählt habe, was du eigentlich als Kind Gottes hast, was wir für eine Fülle von Reichtümern haben, was wir für ein Privileg haben, eine Gemeinde zu haben, ein Privileg, in Deutschland leben zu dürfen, wo wir uns frei versammeln dürfen. Und so sehen wir nun in diesem Text, dass dieser selbstgerechte Sohn von seinem Vater leider nicht gebrochen wird, sondern dieser Sohn einfach dasteht und auf sein Recht hart. Und so sehen wir auch, dass der Vater mit beiden Söhnen Kummern hatte. Mit dem älteren Sohn hatte er später Kummer. Mit dem jüngeren Sohn hatte er anfangs Kummer, aber hat jetzt umso mehr eine schönere Zeit. Und so sehen wir nun, wenn wir uns nochmal den Anfang dieser Geschichte, dieser Gleichnisse betrachten, dass diese beiden Söhne einige Parallelen aufweisen zu den Zuhörern von Jesus. Wenn ihr euch nochmal erinnert, wir haben zum einen die Pharisäer auf der einen Seite, die Jesus sehen und sagen, wie kann er nur mit dem Abschaum der Gesellschaft Zeit verbringen? Und dann haben wir aber auch die andere Seite. Wir haben die Sünder, wir haben die Prostituierten, wir haben dort die Zöllner. Da erinnern wir uns nochmal daran. Gehen wir an den Anfang zurück. Diese beiden Personengruppen. Wir haben zum einen das Gleichnis von Jesu mit dem äußerlich gefangenen Sohn, aber auch der in sich gefangene Sohn. Der Ältere und der Jüngere, der weg vom Vater gegangen ist und der immer beim Vater gelebt hat. Ich glaube, der äußerlich gefangene Sohn, dieser verlorene Sohn, ist ein Sinnbild für die Zöllner und für die anderen Sünder, für den Abschaum der Gesellschaft, für die, die nach ihrem Willen leben wollten. Und der in sich gefangene Sohn, der steht sinnbildlich für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten, für diese geistliche Elite, diese so selbstgerechten Menschen, die ja irgendwie immer alles so gut gemacht haben, die alles wussten und immer gerecht waren. Ich glaube, da können wir die Parallelen dahinter erkennen, dass Jesus nicht ohne Grund dieses Gleichnis berichtet, sondern er will seinen Zuhörern eins zu eins spiegeln, wie es eigentlich in deren Leben ausschaut. Und für was stehen diese Personengruppen? Wenn wir einmal auf die eine Seite gucken, der verlorene Sohn, der äußerlich gefangene Sohn, war auf der Suche nach Glück und findet es beim Vater. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass Jesus gekommen ist, um das Kranke und das Schwache zu erretten. Und wir lesen auch, dass diese Menschen Gemeinschaft pflegten mit Jesus. Sie waren also auf der Suche nach Jesus und klebten an seinen Worten. Sie haben seine Worte gehört und haben darin die Erfüllung gefunden. Wie ist das mit dem Sohn, der immer beim Vater war, beim Vater geblieben und trotzdem nie das Glück gehabt oder gefunden? Er war immer da. Er hatte all die Reichtümer so hautnah gehabt, aber er hat es nie so richtig erkannt. Und ich denke auch so, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die waren immer beim Tempel, die kannten die Schriften. Aber Jesus sagt dennoch zu denen, ihr seid so fern von mir, weil ihr mich nicht erkennt. Eure Gesetzlichkeit, daran geht ihr zugrunde. Der verlorene Sohn, der äußerlich gefangene Sohn, der ist ein bekennender Sünder. Er sieht die Schuld in seinem Leben. Er kommt sogar zurück und sagt, Vater, ich will nicht mehr dein Sohn sein, ich habe das nicht verdient, sondern ich will dein Sklave werden. Er hat sein altes Leben reflektiert und hat Buße getan. Und bei dem anderen Sohn, er war selbstgerecht. Er tut keine Buße oder Sonstiges, freut sich nicht für seinen Sohn mit, sondern er zählt einfach nur ganz hochmütig auf, was er eigentlich alles leistet und wie ungerecht auch diese Situation sei. Und dann kommen wir nochmal zum letzten Punkt. Die Sünder, die leben in der Gnade Jesu. Dieses Kreuz, was dafür steht, dass unsere Schuld getilgt wurde. Wir dürfen in Gnade leben, so auch der verlorene Sohn, so auch diese Sünder, diese Zöllner, diese Menschen, die Jesus suchten, diese Randgruppen, die der Abschaum der Gesellschaft waren, aber diese auch lebten zu dem Zeitpunkt in der Gnade. Und ja, dieser in sich gefangene Sohn, dieser hochmütige Sohn, auch so diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, sie lebten nur in Taten und in Worten. Ihr äußerlicher Schein, das war so das, was sie gerecht gemacht hat. Und ich glaube, so können wir wirklich von beiden Personengruppen lernen. Es ist nicht immer nur dieser verlorene Sohn, der aufgezählt wird, was natürlich auch wunderbar ist. Es ist im Endeffekt das Evangelium. Jesus Christus oder Gott steht mit offenen Armen vor uns und lädt uns ein. Aber ich denke, wir können aus den Fehlern von beiden Söhnen lernen. Beide Söhne oder beide Personengruppen geben uns, denke ich, Anschluss dazu, mal in unser Leben zu schauen. Und ich glaube, gerade wir Christen neigen auch oftmals dazu, wirklich so selbstgerecht zu werden. Wir neigen dazu, wie der ältere Sohn oder wie die Schriftgelehrten aufzuzählen, wie gut wir doch sind, dass wir doch gar nicht so schlimm sind. Wir gehen zur Gemeinde, haben unseren Dienst, aber im Endeffekt fehlt es an der richtigen Herzenseinstellung. Aber auch Gottes Gnade soll hier der ausschlaggebende Punkt sein und unsere Genugtuung. Im Endeffekt ist es die Handlung Gottes, die im Mittelpunkt stehen soll. Und ich denke mal, so ist das auch bei uns in der Gefährdenhilfe irgendwo ein Stück weit. Vitali hat auch davon erzählt, ja, er ist zurückgekommen, er ist irgendwie zum Vater gekommen, der Vater hat sich ihm mehr und mehr offenbart. Erst abdem er wahrscheinlich die Worte auf Russisch gehört hat, ne? Gut, dass Gott wahrscheinlich alle Sprachen versteht. Und auch so für uns, ne? So Gefährdenhilfe, das ist ein Lebensstil, ne? Und Jesus ist gerade zu diesen Randgruppen gegangen. Diese Menschen, die vielleicht ein bisschen abgestoßen werden von der Gesellschaft und auch für uns zu dieser Ermutigung. Jesus ist für alle gekommen. Er ist nicht nur für das Edle gekommen, sondern auch wirklich für die Sünder, die wir eigentlich auch alle im Endeffekt irgendwo sind, aber wirklich so in dieser Selbstgerechtigkeit manchmal verloren sind. Und so will ich uns ermutigen, aus beiden Fehlern von den Söhnen zu lernen, dieses Gleichnis echt zu verinnerlichen, aus Gnade zu leben, sein eigenes Leben zu reflektieren, aber auch bloß nicht hochmütig zu werden, um nicht aus dieser Selbstgerechtigkeit zu leben. Amen. Ich würde vorschlagen, ich bete noch. Wer mag, kann gerne dazu aufstehen. Ich schließe ab. Ja, Jesus, und so danke ich dir für dein Wort, was uns überführt, dein Wort, was doch so klar ist, dein Wort, was so einfach zu verstehen ist, aber von uns Menschen dann vielleicht auch echt was abverlangt, wenn es heißt, dass wir in unser eigenes Leben reinschauen, uns reflektieren, Herr Jesus, und nicht einfach selbstgerecht werden, so wie dieser ältere Sohn, dazu neigen wir so schnell, sondern wirklich aus Gnade zu leben, Tag für Tag uns zu demütigen als deine Sklaven, als deine Diener. Und dennoch, obwohl wir deine Sklaven, deine Diener sind, machst du uns zu deinen Kindern, Herr. Das sind die Reichtümer, die wir in dir haben, Herr, diese kostbaren Güter, Vater. Lass uns das schätzen, Herr. Lass uns von diesem Gleichnis fürs Leben lernen. Amen.